Mein heutiger Gast Stefan ist Immobilien-Sachverständiger und Baugutachter und teilt heute mal seine Pains und Spaßfaktoren mit der Versicherungsbranche, also was so seine Learnings sind und was ja auch Learnings für uns als Vermittler sind. Und ja, ich habe mit ihm gesprochen, was seine tägliche Praxis so mit sich bringt, und wir können da sehr viel daraus ableiten. Also ich habe am Ende der Folge nochmal zusammengefasst, was wir als Vermittler jetzt da rausziehen können und ja, welche Vertriebsansätze sich daraus ergeben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dabei zu bleiben. Und ja, auch wenn es jetzt nicht unmittelbares Versicherungs-Know-how ist oder Vertriebs-Know-how, diese Praxiserfahrung eines Sachverständigen, das hat schon Impact auf unseren Job als Vermittler. Also ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge und kann dir nur sagen, bleib am besten bis zum Ende dran. Viel Spaß. Ja, moin Stefan, ich freue mich auf unser Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast.
Ja, freue mich, hier zu sein, gar keine Frage.
Ja, wir haben uns kennengelernt während des Podcast Awards. Da warst du ja auch nominiert als bester Podcast der Versicherungsbranche, obwohl du gar nicht, das habe ich ja auch erst im Laufe der Zeit dann erfahren, obwohl du ja gar nicht unmittelbar in der Versicherungsbranche unterwegs bist, sondern erstmal ja nur mittelbar sozusagen, also du bist kein Versicherungsmakler, du bist schon viel in der Branche unterwegs, aber eben nicht als Versicherungsmakler.
Korrekt. Also hier ging es eher darum, dass ich glaube, durch einen Betriebsintern nominiert worden bin, was den Podcast betrifft. Und bei meinem Podcast geht es ja in erster Linie um die versicherten Sach- und Haftpflichtschäden, wo ich mal Rede und Antwort stehe, um auch mal für so ein bisschen Klarheit zu sorgen. Gar keine Frage.
Ja, cooles Thema. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber lass uns mal ein bisschen über dich sprechen. Wer bist du, was machst du und wie war deine Reise an den Rand der Versicherungsbranche? Also hast du es von Anfang an gemacht? Hast du es von Anfang an gemacht oder hast du noch mal eine Zeit lang was anderes gemacht? Wie ist das so bei dir
gelaufen? Also im Grunde genommen bin ich eigentlich so den konventionellen Weg gegangen, dass ich erstmal selbstständiger Handwerksmeister war. Von da aus bin ich dann ins Sachverständigenwesen reingeschlittert. Vom Sachverständigenwesen dann Richtung Ingenieurswesen. Ja, und jetzt bin ich, wie gesagt, Gesellschafter, Mitgründer und Geschäftsführer der ILS Bauconsulting. Und das ist halt ein deutschlandweit tätiges Sachverständigenbüro in verschiedenen Bereichen. Mein Schwerpunkt, wie gesagt, liegt natürlich dann irgendwann mal aufgrund meines ursprünglichen Berufes, ja, jetzt nicht falsch verstehen, Feuchtigkeit am Gebäude, im Gebäude, Gebäudehülle, das war so mein Dingen. Ja, und dann kann natürlich auch die versicherten Sach- und Haftpflichtschäden unweigerlich dazu, weil gerade wenn Leitungswasser bestimmungswidrig austritt, haben wir ganz viel Feuchtigkeit in meinem Gebäude, ne? Oder Sturm- und Hagelschäden sind natürlich auch genau der Punkt, wo ich dann viel in den Kumulschäden mit eingesetzt worden bin als Sachverständiger.
Ja, okay. In welchem Handwerk hast du denn?
Also angefangen habe ich als Dachdeckermeister. Wie gesagt, war auch eine lange Zeit von Anfang 90 bis 2010, 2011 bin ich selbstständig gewesen. Für mich war aber immer klar, mit 50 möchte ich nicht mehr unbedingt auf der Baustelle rumtouren. Klar, Wunschvater des Gedankens war natürlich, dass einer meiner beiden Söhne oder vielleicht sogar beide das Unternehmen übernehmen. Das hat nicht ganz geklappt, weil, wie das immer so ist, es kommt anders, als man denkt. Das Unternehmen habe ich dann abgegeben an meine rechte Hand. Und ich bin aber im Sachverständigenwesen untergekommen. Und ich muss auch dabei sagen, es war natürlich immer ein tageserfüllend und wurde auch immer mehr, logischerweise. Ne? Und jetzt ist es ja auch so, ich bin ja nicht nur in der Sachverständigentätigkeit unterwegs, sondern auch in der Ausbildung. Das heißt also, wir von der ILS sind ja ein zertifizierter Bildungsträger, wo wir genau Sachverständige, Regulierer und auch Makler, also die Versicherungskaufleute, müssen ja auch Bildungsstunden nachweisen, wo wir genau dieses Thema dann aufgreifen, wie sich das mit der Technik und auch mit dem versicherungsrechtlichen und den Bedingungswerken oder das Versicherungsvertragsgesetz irgendwie kombiniert. Ne?
Ja. Mhm. Okay, also du bist direkt aus der Dachdeckertätigkeit heraus dann zum Sachverständigen.
Das war so ein schleichender Prozess, wenn ich ehrlich bin, weil es war so, dass ich durch einen Kollegen, der in der Sachverständigen-Szene schon sehr, sehr aktiv unterwegs war, immer gefragt worden bin, so von wegen, lange, ich brauche mal deine Fachexpertise. Dann habe ich Rede und Antwort gestanden und der hat mir dann gesagt, ja, warum gehst du nicht ins Sachverständigenwesen? Habe ich gesagt, jo, ich habe ja erstmal meine Firma zu führen. Und dann ist das aber so, dass ich den mal vertreten habe und es war dann tatsächlich eine Kumulschaden. ganzen Situation. Ich denke, Balingen-Reutlingen 2013 wird dem einen oder anderen mit Sicherheit aus der Versicherungsbranche noch ein Begriff gewesen sein. Wir hatten da die Schwierigkeiten, dass wir in Bielefeld-Gütersloh schon eine Kumulschadensituation hatten. Wie gesagt, dann ist der Kollege krank geworden und hatte mich dann gefragt, von wegen, ob ich nicht gegebenenfalls die Aufträge übernehmen kann. Und damit habe ich mich dann sehr gut verkauft. Das hat wohl ganz gut auf Früchte getragen in der Versicherungsbranche, dass die Versicherer gesagt haben, Herr Lange, wir hätten da mal eine Frage, und irgendwann ist es ein Dauerburner geworden. Und jetzt möchte ich auch nichts mehr anderes machen, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe hier tatsächlich mein Steckenpferd gefunden, was das Thema betrifft. Klar, zudelernen gibt es immer was. Also ich denke, da werden wir nie am Ende der Fahnenstange ankommen. Was aber natürlich für mich auch interessant war ganz einfach mal die Probleme auch in der Versicherungsbranche zu sehen. Das heißt also, da vielleicht mal alternative Lösungen zu finden, wie zum Beispiel diese digitale Gebäudeakte oder jetzt die Drohnenflugbörse, das ja ein Splitterprodukt dieser digitalen Gebäudeakte ist. Das sind natürlich alles so Sachen, die daraus irgendwann entstanden sind, ne?
Ja, das können wir gleich alles nochmal besprechen. Ja. Du hast eben ja schon angeteasert, oder ich habe es ja auch gesagt, der Podcast Award. In deinem Podcast sprichst du dann über einfach deine täglichen Erfahrungen, die du so machst auf den Baustellen und auf den Schaden?
Ja, also in erster Linie ist es natürlich so, dass wir wiederkehrende Probleme haben. Also ich sehe natürlich, welche Schwierigkeiten auftreten zwischen Versicherungsnehmer und Versicherungsgesellschaft, und ich versuche einfach mal so ein bisschen dieses Kleingedruckte der Versicherungspolicen so ein bisschen näher zu bringen anhand von pragmatischen Beispielen. Das heißt, also ich sag mal, die Darlegungs- und Beweislast oder die Auskunft- und Mitwirkungspflichten eines Versicherungsnehmers, die ja immer wiederkehrend irgendwie zu einer Problematik sich etablieren. Das heißt also, der Versicherer oder der Versicherungsnehmer sagt er, ja, der Sachverständige ist ja nicht gekommen, ich kann da ja gar nicht zu, so ungefähr. Ne? Der ist sich gar nicht darüber bewusst, dass er also mit dem Vertrag auch ein paar Verantwortungen und Verpflichtungen mit übernimmt. Und das versuche ich in diesem Podcast einfach mal so ein bisschen darzustellen. Genauso sehe ich natürlich die Kehrseite der Medaille. Wir haben natürlich auch ziemlich viele Versicherungskaufleute, die sich nicht unbedingt im Versicherungs- beziehungsweise im technischen Bereich auskennen. Das heißt also, wann ist denn der Regress tatsächlich mal vielleicht maßgeblich genauer unter die Lupe zu nehmen und nicht nur das Versicherungsrechtliche?
Ja. Was sind da so die Klassiker? Also wenn jetzt mal die Pflichten des Versicherungsnehmers betrachtest, was sind da so die Klassiker, die dir immer wieder vor die Nase kommen?
Also Dauerburner, den ich eigentlich gebetsmühlenartig immer runterrattern muss, ist die Darlegungs- und Beweislastung gemäß der Zivilprozessordnung oder der Auskunft- und Mitwirkungspflicht. Das heißt also, die Versicherungsnehmer sind der Auffassung, wenn ich den Schaden, egal was für einen Schaden ich jetzt habe am Gebäude, dem Versicherer gemeldet habe, dann ist der jetzt erstmal dafür verantwortlich und ich bin raus, so ungefähr. Das heißt also, weder machen die sich Gedanken, dass sie im Grunde genommen dokumentarisch etwas festhalten, sodass ich im Nachgang oder auch der Regulierer, der ja beauftragt wird, ganz einfach mal in die Lage versetzt wird, den Schaden in Ursache und Umfang prüfen zu können. Genauso ist das auch bei Schadensminderungspflichten. Also wie oft ich zu hören kriege, ja, die Versicherungsgesellschaft hat mir sie ja jetzt nicht vorbeigeschickt und aufgrund dessen haben wir nichts gemacht, weil wir einfach Angst hatten, den Schaden jetzt zu beseitigen. Klar, gibt es da so ein bisschen im Versicherungsvertragsgesetz diesen Widerspruch, einmal was die Darlegung betrifft und einmal was die Schadensminderung betrifft. Und da muss man ganz einfach mal so ein bisschen Fingerspitzengefühl ansetzen. Das sind so die Dauerbrenner, die ich eigentlich habe. Die Dauerbrenner, die ich bei den Versicherern immer sehe. Ich meine, jetzt muss ich natürlich auch mal so ein bisschen die Schelle in die andere Richtung ausholen, ist gerade von Maklern, Vermittlern ist immer so ein bisschen, wie soll ich das darstellen? Also klar, was man nicht mit den Dingen hausieren geht, die nicht versichert sind, gar keine Frage. Aber ich glaube, manchmal wäre es wesentlich sinniger, da mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, wie zum Beispiel beim Elementarschaden, Überschwemmung, dass einfach ein paar Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Starkregensituation tatsächlich Deckungsschutz genießt. Also wenn ich irgendwann erzähle, naja, hier müssen erhebliche Mengen an Oberflächenwasser das Grundstück überflutet haben, dann gucken nämlich an, ja, aber mein Versicherungsnehmergeber hat mir doch gesagt, von wegen frei nach dem Motto, Starkregen ist versichert, ich brauche mir keine Sorgen machen, ich habe das Rundum-Sorglos-Paket. Ne? Oder auch die Thematik, jetzt sind wir wieder beim Versicherungsnehmer Neuwert, wie oft ich diesen Begriff um die Ohren geprügelt kriege, getreu dem Motto, wenn etwas kaputt ist, dann kriege ich alles neu. Nee, Das ist nicht wirklich so. Also ja. Der Neuwert ist ja in erster Linie darauf abgemünzt, dass man sagt, die Preissteigerungen, die sich im Handwerk oder in der Bauwirtschaft darstellen, sollen irgendwie kompensiert werden, sodass ihr nicht auf Kosten sitzen bleibt. Ne? Und das sind auch immer so Probleme, die immer wiederkehrend auftauchen.
Okay. Und aber also der Auftraggeber ist aber für dich immer der Versicherer, ne? Also es wird ein Schaden gemeldet, der Versicherer braucht ein Gutachten.
Nee, also geschickt. Ich habe alle. Es ist egal wer. Ich habe also die Versicherungsnehmer, die mich beauftragen. Ich habe die Versicherer, die mich beauftragen. Ich habe Rechtsanwälte, die mich beauftragen, sogar hausinterne Regulierer. Ich sag mal, bei den Dienstleistern oder auch bei den Versicherungsgesellschaften, die gegebenenfalls eine technische Expertise benötigen oder beziehungsweise eine fachliche Beratung durch die technische Expertise, die beauftragen mich auch. Also das ist wirklich unheimlich breit. Wir sind nicht nur mit unserem Büro in der Versicherungsbranche breit getreten. Also das muss man jetzt dabei sein. Das ist mein Steckenpferd geworden. Bei den anderen Kollegen oder Verkehrswertermittlung, solche Sachen machen wir auch. Oder 2019 war sehr interessant, haben wir festgestellt, klar, die Leitungswasserschäden haben da auch zugenommen, weil aufgrund der Pandemie haben wir tatsächlich Schäden festgestellt im Leitungswasserbereich, die aufgrund der Lockdowns mit zu verantworten waren. Aber parallel hat sich dann die Nachfrage zum Beispiel bei den City-Hotels in den Investorengruppen breitgetreten. Das heißt also, da sind wirklich inländische und ausländische Investorengruppen auf uns zugekommen, wollten eine Ankaufsberatung haben. Die haben also die City-Hotels aufgekauft, um dahinter Mikro-Apartments rauszumachen, also sprich Wohnraum. Ne? Also das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, was jetzt gerade bei uns gefragt ist oder wo die Auftragslage hingeht. Aber bei mir versicherungsrechtlich sind es alle.
Ja, okay. Was waren das für Leitungswasserschäden, die durch die Pandemie bedingt waren?
Wir hatten die Problematik, ich hatte zum Beispiel beim Fraunhofer IAB-Verlag auch darüber einen Fachbeitrag veröffentlicht. Wir haben Leitungswasserschäden gehabt in einer Abwasserrohranlage von einer Tiefgarage, zum Beispiel von so einer Einkaufsmeile. Da hatte sich im Grunde genommen durch die Nichtnutzung sehr viel Gas gebildet, wo es dann hinterher zur Schwefelkorrosion kam. Das heißt also, da waren Anlagen, die waren noch nicht mal ein Jahr alt. Also ich lasse jetzt mal diese Ölabscheider außen vor, weil die waren an dieser Anlage zum Beispiel, wo ich jetzt gerade drüber spreche, nicht irgendwie involviert. Aber die Anlage war irgendwie gerade mal ein Jahr alt und war schon komplett durchlöchert. Ne? Also da kam das Abwasser, was in den Rohren stand, in der Tiefgarage wieder raus. Jo. War dann auch für uns erstmal so ein Rätsel. Wir standen dann davor, wo wir dann gesagt haben, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Okay, ein Rohrbruch im Sinne der Versicherungsbedingungen war klar. Aber was hat das zu verantworten, dass das binnen vom halben Jahr so schnell passiert? Also ich sag mal, dass ein Rohrbruch durch Schwefelkorrosion passiert, gerade wenn diese Ölabscheider auch in der Nähe sind, ist nicht ganz unbekannt. Aber hier war es natürlich, dass ein paar Gegebenheiten dafür gar nicht gesprochen haben und wie gesagt, die Anlage recht jung war. Und dann haben wir auch Gasuntersuchungen gemacht, also mit Laboren zusammengearbeitet und festgestellt, ja klar, ein Gasraum ist wenig Bewegung gewesen, aufgrund dessen konnte das alles mit forciert werden.
Okay. Und sind da draus jetzt schon irgendwelche Sachen, Dinge gefolgt? Also mir fällt da gerade was zu ein. Ich habe im erweiterten Bekanntenkreis hatte ich mal ein Ehepaar, die waren Herbergseltern von der Hinterberge. Und der hatte mir mal erzählt, dass die halt Auflagen haben, die müssen dann, wenn ein Zimmer so und so lange nicht genutzt wird, sei es nur 3-4 Tage oder so, müssen die halt alle Wasserhähne, Duschen, was auch immer so und so lange kalt, so und so lange warm und insgesamt so und so lange laufen lassen, wegen diesem Legionellen-Thema und so. Ist denn sowas jetzt, also das sind ja dann wahrscheinlich so Schlussfolgerungen, die aus so einem Schaden dann kommen, oder?
Die Stagnation des Leitungswasser ist natürlich uns als Sachverständige sicherlich bekannt, gerade was das Thema betrifft. Ich habe zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder zurück auf diese Ankaufsberatung, die ich gehabt habe bei einer Investorengruppe aus Luxemburg. Die haben ein riesengroßes Hochhaus. Ich glaube, 9 oder 10 Vollgeschosse waren es. Die Wohnungen sind Kleinapartments gewesen, die mehr oder minder an Handwerkern zur Verfügung gestellt worden ist. Und da war das auch, dass die Wohnungen teilweise nicht genutzt worden sind. Das sind zum Beispiel die Probleme, wo man dann drüber nachdenken muss, okay, was kann ich jetzt zum Beispiel machen? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel Armaturen einsetzen, die irgendwann nach einem gewissen Intervall öffnen und einfach Wasser durchspülen lassen. Ich kann Pumpen einsetzen etc., solche Sachen. Da sind wir ja auch, wo wir sagen, es gibt ja auch unheimlich viele Bereiche im Leitungswasserschaden, wo wir über Prävention nachdenken. Und du hattest ja jetzt gerade angesprochen, die Jugendherberge. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel mit TGA Solution, ich glaube, der ein oder andere auf LinkedIn hat es jetzt auch mitgekriegt, ein Präventionsprojekt, eine Hotelanlage, wo mehr oder minder, ich sage jetzt mal, der Versicherungsnehmer die Pistole auf der Brust gesetzt bekommen hat vom Versicherer, der gesagt hat, du pass mal auf, das ist jetzt nicht der erste Leitungswasserschaden, jetzt musst du was tun. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wie können wir zum Beispiel diese Altbestandsanlage so präventiv mit unterstützen, dass wir also Leitungswasserschäden wesentlich schneller lokalisieren oder gegebenenfalls auch Warnsysteme organisieren, die miteinander gekoppelt sind. Weil gerade in der Branche habe ich immer wieder festgestellt, dass also diese einzelnen Produkte, also ich sag mal die Durchflussmenge und Druckverhältnisse oder Feuchtesensoren selektiert genutzt werden. Und wir haben ganz klar gesagt, man muss die Sachen auch miteinander kombinieren, weil ich sag mal Druckverhältnisse zum Beispiel wirst du feststellen, wenn irgendwie die BM draußen ist und wir sind gerade in der Halbzeitpause, dann werden natürlich andere Druckverhältnisse sein als mitten in der Nacht. Das heißt also, dann kriege ich Fehlermeldungen, die ich irgendwie kompensieren muss. Das heißt, hier muss ich ganz klar zusehen, dass ich nicht nur, ich sag mal, immer weiter runterbreche in die einzelnen Raum- oder Wohneinheiten, weil wir haben ja viele Produkte, zum Beispiel auf dem Versicherungsforum ist das ja vorgestellt worden, wo ich auch gesagt habe, irgendwie ist mir die Prävention so ein bisschen waisenknabenhaft behandelt worden. Da ging es dann auch darum, dass wir also, wenn die digitale Wasseruhr eingesetzt wird, zum Beispiel diese Durchflussmenge oder die Druckverhältnisse mit kontrollieren. Das ist aber nur eins, wo ich ein ganzes Haus habe mit verschiedenen Wohneinheiten. Da werde ich keine Kompensierung hinkriegen. Das heißt also, wenn da irgendwo Wasseruhr austritt, sei es auch nur der tropfende Wasserhahn bei den Leuten, die gerade im Urlaub gefahren sind, dann habe ich natürlich unweigerlich gleich immer einen Fehleralarm, der nicht unbedingt mit einem Leitungswasserschaden in Konflikt steht. Das heißt also, hier muss man wirklich gucken, welche Möglichkeiten habe ich? Es gibt auch Bestandsimmobilien, wo wir gar nichts einsetzen können. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist oder sich rechnet oder amortisiert. Genauso ist es natürlich auch, jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen als Sachverständiger geplaudert, wir können natürlich auch nicht immer Präventionsgutachten erstellen, wo dann der Präventionsfahrplan erstellt wird, weil wir kommen oftmals durch den Auftraggeber, das ist ja meistens der Gebäudeeigentümer, nicht der Versicherer, der will natürlich nicht die anderen Fehlstellen auch noch aufgedeckt haben. Das heißt also, wenn du dann da in so eine Hotelanlage reinkommst und siehst auf einmal brandschutztechnisch, ist da auch einiges am Argen und du machst dann da deine Leitungswasserprävention, dann musst du natürlich auch gucken, dass du als Sachverständiger nicht unbedingt mit einem Kopf und Galgen hängst. Also man sieht, das ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen alles.
Ja, das stimmt, ja. Also das heißt, also du hast an der Stelle auch die Verantwortung, wenn du jetzt, du sollst ein Gutachten machen für das Thema Leitungswasser und du siehst aber offensichtlich andere Brennpunkte sozusagen, dann musst du darauf hinweisen.
Also ich sag mal, wir sind ja verpflichtet, wenn wir solche Sachen sehen, jetzt nehmen wir mal die Hotelanlage, wo die brandschutztechnischen Maßnahmen komplett gar nicht berücksichtigt worden sind. Ich habe zum Beispiel mal eine Ankaufsberatung gemacht, wo ich dann gesehen habe, die gesamten Geschossdecken hatten keine Brandabschottung, geschweige denn sind die Fluchttüren nach außen aufgegangen. Also das heißt, wenn da jemand hätte fliehen wollen, dann wäre der erstmal vor einer verschlossenen Tür gewesen. Da kann ich jetzt als Sachverständiger nicht sagen, ich mache die Augen zu, so frei nach dem Motto, wird schon irgendwie gut gehen, sondern ich muss dann da ganz klar darauf hinweisen. Ich meine, bei dem Hotel, wo ich das gesehen habe, was ich gerade geschildert habe, sprich mit den Fluchttüren und den Geschossdecken, das war eine Ankaufsberatung. Da habe ich natürlich gesagt, wenn ihr das Hotel technisch nutzen wollt, beziehungsweise an Dritte untervermietet, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, müsst ihr Geld in die Hand nehmen und zwar kurzfristig für die brandtechnische Ertüchtigung. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja, es ist immer so ein dünnes Brett, wo wir uns als Sachverständige auch drin bewegen. Ne?
Ja, total. Also und ist ja, ein Interessenskonflikt ist vielleicht jetzt der falsche Begriff, aber ja, der Kunde hat halt ein Interesse, der Versicherer hat ein Interesse oder der Käufer und Verkäufer, ne? Und du stehst halt irgendwie dazwischen und.
Ja, es ist ja auch so, sind wir jetzt ganz ehrlich. Der Versicherer würde natürlich sämtliche Informationen gerne haben, um die versicherte Gefahr wesentlich besser einschätzen zu können. Da sind wir auch bei dem Thema digitale Gebäudeakte, was eigentlich 2018 von mir gestartet worden ist. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich gucken, wenn wir solche Sachen an Informationen organisieren wollen, wird der Gebäudeeigentümer nicht unbedingt die Kernintention haben, das bekannt zu geben, was er eigentlich gerne mehr oder weniger verdecken möchte.
ja. Ja, vielleicht ja gar nicht mal bewusst verdecken, aber so nach dem Motto, ja, ging ja immer, ne? Und warum soll ich jetzt Geld in
Ja,
die
es
Hand
ist ja auch
nehmen?
so. Ich meine, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Du hast jetzt, nehmen wir mal einfach diese fiktive Situation. Du hast einen Leitungswasserschaden und der Versicherer sagt jetzt, du musst mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um eine Ertüchtigung vorzunehmen. Dann ist es natürlich schon so, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass noch andere Dinge zum Thema werden, wo ich noch mehr Geld in die Hand nehmen muss. Der ist ja sowieso gerade schon gebeutelt, ne? Da ist vielleicht auch mal der Punkt, wo die Versicherungsbranche drüber nachdenken sollte, ob sie nicht vielleicht da mal im Produktmanagement sich organisiert und sagt, weißt du was, wäre vielleicht mal interessant, diese Informationen durch jemanden neutrales Drittes zu bekommen. Weil es ist ja auch so, genauso wie bei den Fachärzten betrachtet man ja einen Patienten immer aus den verschiedensten Perspektiven. So als Unternehmer möchte ich natürlich auch, weil ich die Interessenkollision besitze, was verkaufen. Als Sachverständiger, wir sind ja nun mal angehalten, neutral, objektiv und ungebunden unsere Feststellungen zu machen. Und wenn du da aber jemanden hast, der sagt, ich möchte das gar nicht beauftragen, dann bleibt natürlich diese Information logischerweise auf der Strecke, gar keine Frage.
Das ist ein guter Punkt, ja. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht die Schwächen, die Probleme in der Versicherungswelt, die euch als Gutachter oder ja einfach die Arbeit als Gutachter oder als Sachverständiger so ein bisschen
Beschwerden.
komplizierter machen, als sie vielleicht
Oh,
sein müsste?
also da fange ich rein theoretisch. Ich meine, in erster Linie müssen wir eines, glaube ich, mal ganz kurz ansprechen. Die Versicherungsbranche ist natürlich sehr negativ behaftet da draußen in der Welt. Hat aber auch so ein bisschen was damit zu tun. Ich meine, das ist auch die einzige Branche, die sich selbst feiert, wie toll sie ist. Und ich meine, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich zueinander sind, wenn ich mir eine Haushälterin hole, die Geld dafür kriegt, mein Haus in Ordnung zu haben, auch ein Hausmann, ich will jetzt nicht irgendwie abgrenzen. Dann ist es aber ganz einfach so, wenn die mir den ganzen Tag erzählt, wie schwer ihre Arbeit ist und was sie alles leisten muss, dann komme ich natürlich auch irgendwann mal als Verbraucher oder Endabnehmer, sprich der Versicherungsnehmer, auf den Trichter, dass ich sage, das ist euer Job. Ja, also erzähl mir nicht, was du zu leisten hast, weil das ist eure Aufgabe. Dafür haben wir den Vertrag miteinander abgeschlossen. Es hat für mich einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack, sage ich ganz ehrlich. Also diese Selbstbeweihräucherung sollte vielleicht eine andere Kultur annehmen. Weil, jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt komme ich ja auch mal, dass ich lobende Worte ausspreche, die mir aber auch wieder als Sachverständiger Probleme bereitet. Sehr, sehr viele Zahlungen werden von den Versicherern tatsächlich übernommen. Wir haben jetzt auch auf LinkedIn wieder so eine Diskussion gehabt, wo der Kollege Wächter, glaube ich, ist es gewesen, ganz klar zu einem Kollegen gesagt hat, der sich da negativ gegenüber den Versicherern ausgesprochen hat, getreu dem Motto, ja, wenn die Versicherung bezahlen soll, bezahlt sie nicht. Also diese Erfahrung habe ich persönlich nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, als ich vor über 15 Jahren das erste Mal meine Kalkulation für einen Versicherer aufgeführt habe und ich da wirklich pfenniggenau gerechnet habe, hat er mich angerufen und hat gesagt, Lange, was tust du da? Ja, also wir brauchen eine Schätzung, eine grobe Einschätzung, wo wir liegen. Und wenn du der Meinung bist, das sind ungefähr, ich sage jetzt mal fiktiv, 800, 900 €, mach da ruhig einen Tausender drauf, weil wir wollen einfach nur eine grobe Einschätzung von dir haben. Die Kalkulation, die können wir hinter mit dem Sanierer oder gegebenenfalls mit dem instandsetzenden Betrieb ausführen. Also so das Erste. Das Zweite, was natürlich dabei kommt, dass sehr, sehr viele Zahlungen, also ich sag mal, die Prüfung findet ja eigentlich statt. Haben wir einen ersatzpflichtigen Schaden? Ja, nein. Und wenn ja, wie viel? Das ist das, was mein Auftraggeber Versicherer grundsätzlich an mich richtet. Und wenn ein versicherter Schaden oder eine versicherte Gefahr eingetreten ist, habe ich bisher noch nie einen Versicherer erlebt, der gesagt hat, da zahlen wir nicht. Also das kenne ich nicht. Ganz im Gegenteil. Was jetzt wieder kommt, und jetzt kommt der Stolperstein Versicherungsnehmer, da sind ja sehr viele bei, die auch mit einer gewissen Form der Vollkaskomentalität da reingehen. So frei nach dem Motto, jetzt sind wir wieder bei dem Neuwert. Ja, ich bin ja zum Neuwert versichert, ich kriege alles neu. Also der Neuwert hat eine ganz andere Hintergrundaussage. Das ist schon mal das Erste. Jetzt will ich aber auch nicht allen Versicherungsnehmern unterstellen, dass sie mit einer Vollkasko-Mentalität da reingehen. Jetzt kommt nämlich so ein bisschen diese Prokrastinationsverfahren, die wir ja nun mal auch am eigenen, also ich zumindest auch am eigenen Leibe schon festgestellt habe. Keiner setzt sich mit dem tatsächlichen versicherten Gefahren oder Schäden auseinander. Das heißt also, du machst einen Vertrag fertig, wo du denkst, okay, das könnte eine Gefahr sein, die könnte mir mal zum Problem werden. Und dann hast du gesehen, der Klaus, das ist jemand, der lässt sich nicht über den Leisten ziehen, der hat bei der Pfefferminzia den Vertrag abgeschlossen. Ich glaube, ich gehe auch zur Pfefferminzia. So, dann kommt, jetzt sind wir bei dem Makler und auch bei den Versicherungskaufleuten, die kommen natürlich raus, gehen nicht damit hausieren, was nicht versichert ist, sondern sagen, jawohl, du hast das Rundum-Sorglos-Paket, du brauchst dir keinen Kopf machen, ist die Starkregensituation, ist alles versichert. Und dann kommt es zu dieser Situation, wo einfach Informationen nicht weitergeleitet worden sind. Und da geht natürlich die Kritik auch an euch jetzt, an die Verkaufenden oder die Makelnden, dass man sagt, informiert die Leute. Weil ich persönlich habe nie negative Erfahrungen gemacht, indem ich dem Versicherungsnehmer gesagt habe, du pass mal auf, du kannst nicht alle Schäden am Gebäude versichern. Das willst du auch gar nicht. Und genauso wenig kannst du den Sanierungsanteil dem Kollektiv aufs Auge drücken. Da haben die alle Verständnis für. Das wollen die nämlich alle nicht. Also, dass ihnen das ebenfalls widerfährt. Ja. Klar gibt es den einen oder anderen, den du nicht abholen kannst, gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen sind die echt dankbar dafür, wenn man da Tacheles redet. Ja, und wenn du, und jetzt kannst du tatsächlich bei mir mal in den Google-Bewertungen nachgucken, ich habe da teilweise Regulierungsablehnungen ausgesprochen bei den Versicherungsnehmern und die Versicherungsnehmer haben sich dafür bedankt, dass ich so offen und ehrlich gesprochen habe und denen alles bis ins kleinste Detail erklärt habe. Also man sieht, die nehmen das sogar dankbar auf. Ja. Und das sind natürlich Punkte. Das heißt also, wir haben einmal diese Prokrastination des Versicherungsnehmers selbst, der sagt, ich setze mich mit dem Vertrag gar nicht auseinander, sondern der Klaus hat das auch gemacht, dem vertraue ich. Und dann kann ich den Vertrag einfach so unterschreiben. Dann haben wir den Makler und Vertriebler, der ganz einfach nicht mit den Dingen auch mal Tacheles redet, was nicht versichert ist oder welche Bedingungen erfüllt sein sollten, damit der Versicherungsschutz eintritt. Dann geht es natürlich auch in unsere Region weiter. Also ich sag mal, die Regulierer oder auch die Sachverständigen, wie viele Leute ich kennengelernt habe, die überhaupt gar keinen Plan vom versicherungsrechtlichen Sinne haben und da mit dilettantischem Halbwissen reingehen, ist manchmal auch so eine Sache für sich. Ich auch auf Sachverständige, die ganz klar sagen, ja, das geht ja dann in die Rechtsbelehrung oder in die Rechtsberatung rein. Das darf ich ja gar nicht. Sehe ich völlig anders. Weil es ist ganz einfach so, ein Rechtsdienstleistungsgesetz gibt es mit dem Paragraphen 5, wo das als Nebenleistung sogar erlaubt ist. Das heißt also, ich kann ganz klar sagen, als Sachverständiger, das habe ich festgestellt, das sind die allgemeinen Bedingungswerke, das ist die versicherte Gefahr, das ist nicht versichert nach meiner Einschätzung, aber warte ab, was dein Versicherer sagt, weil das ist nämlich dein Vertragspartner. Und der wird auch letztendlich die Regulierungsaussage aussprechen. Ich weiß nicht, was daran so schlimm ist. Die Alteingesessenen wollen da aber auch nicht dran, das muss ich ganz klar so sagen. Und dann geht's natürlich weiter, wenn wir von den Versicherern, von den Versicherungsmaklern in die Reguliererszene, wie ich gerade schon gesagt habe, in die Rahmenvertragspartner und die Handwerker reingehen. Interessenkollisionen, die wollen weder die Verantwortung für partielle Reparaturen übernehmen. Wie oft kriegen wir dann zu hören, kriegen wir nicht mehr, können wir so nicht mehr machen, ist nicht im Sinne der anerkannten Regeln der Technik, kann ich keine Gewährleistung für geben. Ist so ein Standardding, wo wir täglich mit zu kämpfen haben, ne? Und dann kommen wir zu guter Letzt zu den Versicherern.
Ja, stimmt.
Versicherer, gar keine Frage. Gerade habe ich ja schon angesprochen, diese Selbstbeweihräucherung hat immer einen bitteren Beigeschmack. Aber was ich auch ganz schrecklich finde, sind diese Kulanzzahlungen. Weil diese Kulanzzahlungen sorgen eigentlich mehr oder minder dafür, dass noch mehr Irrglaube in die Welt vertreten wird. Und dann diese Aussagen standardmäßig kommen, ja, der Klaus, der hat das aber schon lange bezahlt bekommen. Also ich werde jetzt alles kündigen von wegen, weil bei der Zitronia wird alles reguliert. Und das ist Blödsinn. Die Versicherungsbedingungen sind im Großen und Ganzen für alle Versicherer ja eigentlich im Sachschaden, also ich sag mal im Gebäudeschaden, schon ziemlich gleich. Ja, das heißt, der ein oder andere hat natürlich sein Extrabonbon, da muss man dann mal in die Versicherungsbedingungen reingucken.
Ja.
Weil ich habe das.
Ja, klar, die erwecken natürlich eine falsche Erwartungshaltung, ne, diese Kulanzzahlung.
Ich habe das jetzt zum Beispiel auch bei einem Leitungswasserschaden gehabt. Ich bin im Ortstermin schon gewesen. Ich hatte den Rahmenvertragspartner, also den Sanierer dabei, den Eigentümer, die Hausverwaltung und beiden habe ich schon, oder allen dreien habe ich schon gesagt, du pass mal auf, ich habe da echt so ein bisschen Probleme, was zum Beispiel euren ersten bewohnbaren Bodenbelag geht. Ist im Übrigen auch ein Fachbeitrag, den ich jetzt auch beim Fraunhofer in diesem Heft rausgeschmettert habe, wo es um diesen ersten bewohnbaren Bodenbelag geht, wo ich gesagt habe, ihr lauft das Risiko, wenn das durch einen Mieter reingebracht worden ist und nicht als Surrogat gilt, also als Ersatzvornahme, dann habt ihr keinen Deckungsschutz, weil das nicht Allgemeineigentum ist. Genauso war das bei der Eigentümergemeinschaft. Da hatte sich das als Sondereigentum dargestellt. Also der Einbauschrank und der erste bewohnbare Bodenbelag war nicht Allgemeineigentum, sondern Sondereigentum durch die Teilungserklärung, wo ich gesagt habe, ich gehe ganz stark davon aus, dass diese Kosten nicht übernommen werden. Das habe ich dem Versicherer weitergegeben. Wir haben das mit dem Außendienst besprochen. Der Außendienst sagt, ja, da habe ich die sogar darauf hingewiesen. Ich habe das sogar schriftlich. Und was macht die Sachbearbeiterin? Ah ja, das ist zahlenbar. Wo ich dann gedacht habe, ohne jegliche Begründung ist das gezahlt worden. Die Diskussion mit dem Einbauschein brauchte, glaube ich, nicht zu erklären, die ich dann hinterher hatte, ne? Weil er wurde so lange gequengelt von wegen, bis dieser Einbauschrank dann auch übernommen wurde. Ja, und der Versicherer hat das aus Kulanz genommen. Rechtlich gesehen kein Anspruch, aber da sind wir wieder. Der Versicherer hat den Deckel eigentlich hinten im Nacken, getreu dem Motto von wegen, der zahlt nicht, wenn es drauf ankommt. Ich habe was ganz anderes kennengelernt. Die zahlen eigentlich manchmal mehr, als sie eigentlich müssen. Und dann hast du solche Fehlinformationen.
Ja, das ist witzig, ne? Ja. Ja, das, wir haben das letztens gerade auf LinkedIn ja gehabt, auch mit ein paar Beiträgen, dieses Thema, diese Wahrnehmung der Versicherungsbranche, die zahlen ja eh nie. Und wo ich dann auch gesagt habe, naja, wenn wir mal darüber reden würden, wie viel tatsächlich geleistet wird, und zwar nicht nur in Summe, sondern wirklich, wirklich mal auf dem Euro runter für pro Versicherungsfall, dass man nicht in den Medien nur das durchschlachtet, was nicht bezahlt wird, sondern nur, ja, laut Vertrag hätten hier das und das gezahlt werden müssen, aber wurde nicht, aus irgendwelchen Gründen. Meistens ist es dann ja vorvertragliche Anzeigepflicht oder sowas, ne? Aber wenn man da mal drauf eingehen würde, was gezahlt wird, ne, und dann auch noch, was du jetzt beschreibst, dass eigentlich sogar mehr geleistet wird, als eigentlich vertraglich überhaupt vereinbart ist, aus Kulanzgründen und irgendwas, dann würde doch die Wahrnehmung einfach auch eine ganz andere sein. Ne? Also ohne, dass ich jetzt mich für Kulanz aussprechen will, aber wie du sagst, das Bild ist ja eigentlich, also das echte Bild ist total ja ein anderes als das.
Also ich sehe es auch so, deswegen gehe ich da auch so ein bisschen in die Startlöcher rein, wenn ich dann tatsächlich lese, von wegen getreu dem Motto, ja, wenn der Versicherer zahlen soll, zahlt er nicht. Ich persönlich, und noch einmal, das sind jetzt über 15 Jahre, wo ich genau in der Versicherungsbranche tagtäglich mit zu tun habe, mit diesen Sachen, habe genau das Gegenteil kennengelernt. Also ich sehe, dass mehr bezahlt wird, als sie eigentlich müssten. Das ist so der eine Part. Der zweite Part ist, darüber muss man sich ganz klar auch mal bewusst sein. Wenn ich einen Vertrag eingehe, auch als Versicherungsnehmer, dann kann ich nicht sagen, ich habe jetzt das Rundum-Sorglos-Paket zwar verkauft gekriegt und ich habe keine Verantwortung mehr zu tragen. Doch, du bist ein erwachsener Mensch, du hast einen Vertrag abgeschlossen, den solltest du dir auch vor deinem Schadensereignis einfach mal durchlesen oder zumindest dir die Informationen holen, bevor du den Vertrag abschließt. Also das ist schon mal das Erste. So, und man muss sich darüber bewusst sein als Versicherungsnehmer, ich kann nicht alle Schäden versichern. Ende aus Mickey Maus. Das heißt also, es muss eine versicherte Gefahr sein, die in den Versicherungspolicen im Grunde genommen implementiert sind. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, der GDV hat ja im Grunde genommen jetzt einfach mal die Versicherungsbedingungen, die passen die auch stetig an und sie reagieren ja auch. Genauso ist das ja mit dem Neuwert Plus. Wir müssen ja jetzt mal ganz ehrlich sein, das ist ja mehr oder minder dem Ursprung her geschuldet, weil der Versicherungsnehmer es gar nicht hingekriegt hat, seiner Verantwortung gerecht zu werden, die Versicherungssummen stetig anzupassen. Ja, genauso ist das technologische Entwicklung oder behördliche Mehraufwendung. Das sind ja alles Sachen, wo der Versicherer tatsächlich drauf reagiert hat. Das heißt also, immer mit einem Knüppel drauf zu hauen, ist für mich auch völlig der falsche Weg. Ja, das ist also der erste Part. Das zweite ist aber, und dann muss man auch Tacheles reden. Der Versicherer hat eine Kernintention, das sage ich auch dem Versicherungsnehmer an. Der will über die Beitragsverzinsungen sich im Grunde genommen ein lukratives Verhältnis verschaffen. Ende. Das ist seine Kernintention, die er verfolgt. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist er sich seiner Verantwortung bewusst, wenn ein versicherter Schaden eintritt, dass er den auch bezahlt. Also ich habe das noch nie erlebt, dass irgendein Versicherer gesagt hat, hier zahlen wir nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe eher die Tendenz festgestellt, dass gezahlt worden ist, wo sie gar nicht hätten zahlen müssen. Und ob das richtig ist, weiß ich nicht.
Ja. Ja, und also wir kennen das ja, ich sag mal, im Lebenbereich ist das ja meistens so, dass wenn nicht gezahlt wird, also der Kunde behauptet, ja, der hätte zahlen müssen, ich bin beispielsweise berufsunfähig und der Versicherer zahlt nicht. Ne? Aber das Übel liegt ja meistens dann doch wieder beim Antragsteller, weil er eben dann damals die einmal mit der Nein-Walze durch seinen Antrag durchgerollt ist und mit 37 irgendwas abschließt und sagt, ja, ich war in den letzten 10 Jahren niemals beim Arzt, ich hatte noch nichts. Was ja, also, da weiß ja heute jeder, ne, dass wenn du Also selbst kleine Kinder, irgendwas.
Gar keine Frage. Der Punkt ist, glaube ich, manchmal ist das, glaube ich, noch nicht mal beabsichtigt von dem Versicherungsnehmer. Ich meine jetzt mal aus meiner Perspektive gesprochen. Ich habe ja nun auch meine Erfahrung gemacht. Man hat einfach versucht, eine Krankenversicherung, schönes Beispiel. Die ganze Zeit bist du staatlich krankenversichert gewesen. Gerade in den 80er Jahren, als ich angefangen habe zu arbeiten, war es natürlich so, du bist zum Arzt gegangen, hast deine Karte abgegeben und das Thema war durch. Du hast keine Rechnung gekriegt oder sonst irgendwas. Jetzt war ich selbstständig und hatte natürlich von meinem Versicherer ganz klar zu hören gekriegt, du brauchst dir keine Sorgen machen, Chefarztbehandlung und wenn du hier hingehst, dann kriegst du die Spezialärzte, du kriegst Einbettzimmer, wo ich gesagt habe, Einbettzimmer will ich ja gar nicht, ich will ja schon jemanden haben zum Quatschen, so ungefähr, aber ich möchte schon die beste Versorgung haben, die dahinter ist, kriegst du von mir. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich habe mich nie mit den Versicherungsbedingungen auseinandergesetzt, was einfach zugrunde gelegt wird. Jetzt gehst du ja auch in die Gesundheitsfragen rein und dann gehst du natürlich oberflächlich, ja, war ich letzte Woche irgendwie beim Arzt? Nö. Also ich habe mir mal eine Krankenakte zukommen lassen, weil ich einfach selber, jetzt wo ich älter bin, einfach selber wissen wollte, was denn da in Kommunikation zum Beispiel zwischen den Ärzten und der Krankenkasse stattgefunden hat. Witzigerweise sind da Dinge abgesprochen worden, von denen ich gar nicht wusste, dass sie untersucht worden sind. Und das ist natürlich auch ein Problem. Ja, das muss man auch dabei sein. Ja. Das ist natürlich ein Problem, dass da im Hintergrund etwas stattfindet, wovon ich nichts weiß. Und jetzt fragst du mich von wegen, ob ich da irgendwelche Probleme habe. Und die tauchen da drin auf. So, und jetzt kommen wir zu dem Schadensfall. Dann habe ich natürlich die A-Karte gezogen. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ja, parallel kommen wir dann auch noch dazu, dass mir ja dann natürlich damals oder beziehungsweise bei der privaten Krankenversicherung gesagt, ja, du bist jetzt erstmal genauso wie im Gebäudebereich, erstmal derjenige, der die Rechnung bezahlen muss, die reichst du ein. Meistens wird ja dann Zug um Zug reguliert, sodass man nicht großartig in Vorkasse treten muss.
Ja.
Problem ist aber ganz einfach, dann kriegst du die erste Rechnung auf den Tisch und da ist dann schon rausgestrichen worden und du denkst, ich habe doch das Rundum-Sorglos-Paket, verstehe ich jetzt nicht, warum ist da rausgesprochen? Dann fängst du an, mit dem Versicherer zu diskutieren. Der hat ja recht, gar keine Frage, weil er ja Vertrag mit dir abgeschlossen hat, wo er ganz klar ein paar Sachen ausgeschlossen hat, aus welchen Gründen auch immer, ob die jetzt informativ weitergeleitet worden sind oder ich im Grunde genommen meine Ohren auf Durchzug gestellt habe. Ja. Fakt der Dinge ist, diese Information ist in meinem Kopf nicht verarbeitet worden. Jetzt habe ich natürlich dieses bittere Gefühl, dass ich sage, der will mich doch über den Leisten ziehen. Ich habe da das Rundum-Sorglos-Paket, was ich jetzt rausstelle, nur noch Sorgen an der Banken. Ne? Weil es ist ja auch so, auch diese, jetzt kommen wir wieder in den Sachbereich, weil da kenne ich mich besser aus, Elementarschäden, zusätzliche Elementarschäden, alte Verträge. Wenn du den Leuten sagst, ja, elementar, dann gehen die davon aus, oh, das ist Feuer, das ist Wind, das ist Erde. Das habe ich alles versichert. Nee, also die ursprünglichen Elementarschäden ist ja Sturm, Hagel. Aber was ist mit Überschwemmung, Rückstau etc. solche Sachen? Ja. Das muss ja erstmal noch zusätzlich bei den Leuten ankommen, dass das nicht automatisch mit implementiert ist. Das wissen viele ja gar nicht. Das ist auch ein riesengroßes Problem. Das heißt also, hier muss tatsächlich mehr investiert werden in die Beratung. Da seid ihr natürlich an vorderster Front in diesem Kriegsschauplatz unterwegs, wo ich sage, als Versicherungsmakler, Versicherungskaufleute, da muss schon was passieren. Und ich meine, jetzt sind wir auch dabei, nicht nur im Sachverständigenwesen oder im Reguliererwesen gibt es sehr, sehr viele Quereinsteiger, die ganz, ganz wenig Ahnung in Anführungsstriche haben und sich vielleicht als Fachleute verkaufen. Mhm. Auch in der Versicherungsbranche habe ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die gar nicht wissen, was sie da verkaufen. Ja, also wenn du da manchmal mit den Leuten darüber diskutierst, was die Schwammklausel zum Beispiel betrifft, dann kommt diese Aussage, ja, das ist aber durch Leitungswasser entstanden, das ist versichert. Nein. Guck dir mal deine Versicherungsbedingungen an, unabhängig von der Schadensursache, ist das Ding denn ausgegrenzt? Also da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Du siehst also, auch da sind unheimlich viele Leute dabei, die gar nicht wissen, was sie an Produkte verkaufen.
Ja, das mag sein. Und das ein Problem ist natürlich auch wirklich fehlende Grundinteresse der Verbraucher, dass du als Makler wirklich selbst wenn du dir die Mühe machen willst, denen das alles zu erklären, dass es gar nicht ankommt, ne? Also es wird halt, wie du sagst, wird nicht verarbeitet, ne? Also haben wir vielleicht drüber gesprochen. Und wenn du das dann nicht dokumentierst an der Stelle, dann, also wir, wie gesagt, wir schreiben wirklich alles auf und mit, was wir dann Infos rausgeben. damit eben am Ende das nicht heißt, ne, das habt ihr mir nie erzählt, ne?
Ja.
So, und das
noch einmal,
das ist schon spannend, was
da manchmal kommt. Ich sehe die Probleme tatsächlich nicht nur in einer Personengruppe. Dadurch, dass, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich in diesen Kriegsschauplätzen mit allen Protagonisten zu tun habe, sehe ich tatsächlich teilweise das Verhalten bei den Versicherungsnehmern. Ich sehe das Verhalten bei den Leuten, die den Vertrieb betreiben. Ich sehe das bei den Regulierern und bei den Sachverständigen, dass da teilweise exorbitante Wissenslücken irgendwo entstehen. Ich sehe es aber auch hinterher bei den Sanierern, die natürlich mit fehlerhaften Informationen versuchen, sich zu übervorteilen. Und ich sehe es auch bei den Versicherern selbst. Ne? Also das sind du kannst das nicht. Du hast unterschiedliche Situationen, wo du ganz klar siehst, jeder hat so sein Steckenpferdchen dazu beigetragen. Wie ich immer in der Sachverständigenbranche sage, das ist ursachenübergreifende Problematik, wo man hinterher nur sagen kann, wer hat denn in Quantität und Qualität jetzt mehr zu verantworten in dem Bereich. Aber schuldig sind sie alle. Auch wir.
Ja, klar. Ja, und es ist ja, denn ich meine, klar, der Versicherungsmakler sollte über sowas hinwegschauen und oder dahinter schauen, aber wenn dann halt so werbemäßig, plakatmäßig die, ich sag mal, hier das und das und das ist versichert und dann siehst du halt in den Bedingungen, dass halt über Sublimits das Thema natürlich wieder komplett eingeschränkt wird. Das ist halt für einen Makler, der sollte sich damit beschäftigen, aber für den Kunden ist das halt irgendwann nicht mehr zu durchschauen. Ne? Der liest dann auf seiner Police oder auf dem Steckbrief zu der Police, ja, hier, Leitungswasserschäden oder Elementarschäden sind drin. Ja, aber dass es dann nur für bis zu 1.000 Euro oder irgend so ein Quatsch dann ist, ne, das liest er dann natürlich wieder nicht. Und dann hast du ja schon wieder
das Ding. Ja, es ist ja auch so, dass die Begrifflichkeit oftmals auch fehlinterpretiert wird. Das ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe. Neuwert ist zum Beispiel so eine Begrifflichkeit, die vom Versicherungsnehmer kategorisch falsch verstanden wird. Auch diese Zeitwertregulierung im Haftpflichtschaden kann keiner nachvollziehen, so frei nach dem Motto, ja, ich habe den Schaden doch gar nicht verursacht und jetzt bleibe ich auf Kosten sitzen. Das verstehen die moralisch gar nicht. Das heißt also, du hast moralisch, ethisch eine ganz andere Vorstellung von dem, was dich da gerade erwartet. Wie oft ich teilweise von Anspruchstellern an dem Haftpflichtschaden dann zu hören kriege, ja, dann muss ich den hinterher noch separat verklagen, wenn die Versicherung das nicht bezahlt. Kollege, du hast da was missverstanden. Du hast keinen Anspruch auf diese neuwertigen Dinge, sondern es ist ganz einfach so, dass du Anspruch auf die unbeschädigte Sache zum Schadenzeitpunkt einen Anspruch hast. Ne? Sicherlich können wir jetzt noch auseinander diskutieren, was Arbeitslohn und was das Produkt betrifft, gar keine Frage. Aber das sind Sachen, das weiß kein Versicherungsnehmer. Also ich habe bis jetzt kaum jemanden erkennen können, der da tatsächlich mal, ich sag mal, das Kleingedruckte seiner Versicherungspolice gelernt hat. Und das ist ja auch der Grund, warum ich versuche, in diesem Schadenfreude und Sachverstand genau auf diese Dinge hinzuweisen, dass man nämlich sagt, du pass mal auf, der Rückstau hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass dein Wasser irgendwo im Keller, Lichtschachtfenster zurückgestaut ist, sondern das hat andere Privilegien, die im Grunde oder beziehungsweise Bedingungen zugrunde liegen. Ne? Da muss man dann
anfangen. Ja. Und beim Neuwert, was sind da denn so die Beispiele? Also kannst du ein Beispiel nennen, was du repräsentativ ist für dieses Missinterpretation von diesem
Neuwert? Im Generellen geht es eigentlich darum, wir haben ja die Instandsetzungsmaßnahmen in erster Linie auf beschädigte Sachen nach gleicher Art und Güte, wie vor Schadenseintritt im unbeschädigten Zustand abzuleiten. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, das heißt also ich als Sachverständiger oder die Regulierer gucken natürlich, was ist denn jetzt mit der partiellen Reparatur möglich, dass ich eine Substanzerhaltung im Zuge auch der Nachhaltigkeit generieren kann. Sondern erzählst du denen, ja gut, wenn wir das jetzt zum Beispiel reparieren, dann kriegen wir das und das hin und dann siehst du, nehmen wir zum Beispiel mal Leitungswasserschaden, zwei Wände sind von dem Zimmer betroffen. Dann gehst du ja da rein und sagst, du pass mal auf, also jetzt nur für dich versicherungsrechtlich sieht es ganz so aus, du hast Anspruch auf die beiden betroffenen Wände und zwar das, was beschädigt ist. Der Versicherer wird vielleicht aus Kulanz den Anstrich an diesen beiden betroffenen Wänden übernehmen, aber dein Maler wird kommen und wird dir alle vier Wände anbieten. Das darfst du gerne machen, du bist eine erwachsene Person, aber geh nicht davon aus, dass der Versicherer das übernimmt. Das ist zum Beispiel so eine Situation. Und dann kommt die Aussage, ja, aber ich bin noch zum Neuwert versichert. Ja, okay, was heißt das jetzt, dass der Sanierungsanteil jetzt auch noch vom Versicherer übernommen werden muss? Und spätestens da siehst du, wie es bei den Leuten dann auf einmal klickert, so, nee, das hatte ich ja jetzt gar nicht vor.
Ja. Okay.
Also da wird immer davon ausgegangen, ich habe jetzt Anspruch auf alles neu.
Ja, okay, aber das ist ja schon eine krasse Auslegung, ne? Also wenn jetzt in einer Zimmerecke die Wand nass ist, dass mir dann nicht, also das finde ich schon interessant, ne, dass dann der Gedanke kommt, oh cool, dann lasse ich mir jetzt das ganze
Zimmer. Oh, das ist standardmäßig. Machen, ne? Also ich habe bis jetzt noch kein Angebot vom Sanierer, auch von den Rahmenvertragspartnern gekriegt, wo ich nur auf den schadensbezogenen Teil von wegen meiner Angebote gekriegt habe. Die bieten immer alles an. Klar, in der Hoffnung, ja, dass irgendwie ein Noob.
Ja, okay, dass der Maler alles anbietet, alles gut, aber dass der Versicherungsnehmer dann auch der Meinung ist, weil jetzt übertragen wir aufs Kfz, wenn du einen Kratzer an der Stoßstange hast, dann weiß ja jeder, der kriegst halt eine neue Stoßstange lackiert, aber der nicht das ganze Auto.
Das ist das plagative Beispiel, das, was ich in das Gebäudebereich immer mit reinnehme, dass ich sage, Kotflügel kaputt, nicht das ganze Auto neu, sondern nur den Kotflügel neu. Aber dann kommt ja, aber wenn mein Auto dann farbliche Unterschiede hat, dann kriege ich die gesamte Lackierung bezahlt. Okay, ich kenne mich jetzt im Autobereich nicht hundertprozentig aus, aber nee, glaube ich nicht. Also da gibt es dann nur den Kotflügel oder die Stoßstange. Da kriegt man die Leute auch mit eingefangen, gar keine Frage, weil du ein plakatives Beispiel hast, wo sie sagen, ja, okay, jetzt kann ich das so ein bisschen auseinanderknistern. Aber jetzt kommen wir zum anderen Punkt. Deswegen sage ich auch gerade die Rahmenvertragspartner, die Sanierer oder auch die Handwerksbetriebe haben natürlich immer eine Kernintention. Die gehen da rein und sagen von wegen, ja, das darf ich so nicht machen. Also im Sinne der anerkannten Regeln der Technik. Unten Benedikt Beuren, wie oft ich mit den Handwerkern den Dachdeckern gerade darüber diskutieren musste, das ist die Ziegelfläche beschädigt gewesen, Unterkonstruktion war heile. Wir mussten alles rausnehmen, weil Gebäudeenergiegesetz sagt von wegen, wenn wir mehr als 10%, 20% der Dachfläche anpacken, dann müssen wir alles ertüchtigen. Nee, also jetzt müssen wir beide mal diskutieren. So, jetzt ist es aber so, der Versicherungsnehmer, der weiß weder, was im Gebäudeenergiegesetz ist, der kennt den Paragraphen 7 auch nicht, was überhaupt die Wirtschaftlichkeit betrifft oder die Verhältnismäßigkeit, die dahinter steht. Der hört nur, der Dachdecker hat gesagt, ich muss alles neu und ich darf das so nicht mehr machen. Also verlässt er sich auf den Handwerker. Jetzt fange ich an, von wegen auch noch mit dem Handwerker im Ortstermin darüber zu diskutieren. Und jetzt kommt ja noch was anderes dazu. Oftmals ist es ja so, das ist ja auch so ein riesengroßes Problem. Ich sag mal, die Außendienststelle, der Makler jetzt weniger, den will ich jetzt nicht immer ins Kreuzfeuer nehmen, aber die Außendienststelle hat im Zuge ihrer Regulierungsmöglichkeiten vielleicht schon eine Deckungszusage gemacht. Und ich komme jetzt als Spaßbremse oder als Regulierer dahin, Sachverständiger, und muss denen dann sagen, du, pass mal auf, also bei bester Liebe nicht, wir müssen dich jetzt mal wieder einfangen, du hast einen Anspruch auf die beschädigte Sache, aber nicht auf wir machen jetzt das ganze Dach neu, ne? Vor allen Dingen ist es ja auch so, du merkst ja dann auch teilweise die regionalen Unterschiede. Also da gibt es schon kulturelle Problematiken, wo du siehst, hier muss ich dann natürlich die Ärmel schon ein bisschen höher krempeln, wenn wir in den rhetorischen Boxkampf gehen. Ne? Also gerade Süddeutschland, da kannst du echt beobachten, wie die Handwerker, das ist eine eingeschworene Einheit, aber da kannst du echt zusehen, wie stündlich teilweise die Preise steigen. Ne?
Ja, okay. Ja, Wahnsinn. Okay, das heißt, du überstimmst aber häufig dann auch eben den Versicherungsaußendienst, der vielleicht im Rahmen seiner Vollmacht schon
die Regulierung ausgesprochen hat. Ja, jein. Also der Punkt ist ganz einfach, meine Aussage im Ortstermin, ich gebe vielleicht schon mal eine Regulierungseinschätzung ab, aber ich gebe keine verbindliche Regulierungsaussage ab. Egal, ob ich jetzt als regulierender Sachverständiger oder als sachverständiger Regulierer unterwegs bin, je nachdem, wer mein Auftraggeber ist. Was ich aber schon mache, die Leute so ein bisschen einzufangen und zu sagen, du pass mal auf, ich erkenne da ein paar Stolpersteine, davon solltest du eventuell im schlimmsten Fall ausgehen. Was der Versicherer aber zu guter Letzt macht, ist natürlich den seine Entscheidung. Ich kann ihm nur sagen, was ich gegebenenfalls vielleicht in das Gutachten oder in den Schadensbericht reinschreiben werde, wo es dann zu diesem Problem kommen kann. Und wenn der Versicherer da gegensätzlich entscheidet, dann darf er das auch gerne tun, genauso wie der Außendienstler, um Gottes Willen. Da bin ich also wertefrei, was das Thema betrifft. Das ist ja auch die Diskussion, die ich zum Beispiel mit unseren Silberrücken aus der Sachverständigenbranche haben, die mir dann sagen, da mache ich überhaupt keine Aussagen zu, weil das ist nicht meine Aufgabe, weil dann gehe ich ja in die Rechtsberatung rein, wo ich dann denke, nee, also Leute, je nachdem, wer euer Auftraggeber ist, seid ihr eigentlich meines Erachtens auch dazu angehalten, vielleicht solche Prognosen mal mit auf den Weg zu geben, weil wenn wir jetzt schon im Ortstermin sind und die Speerspitze, ja, die im Grunde genommen organisieren will, ob als Regulierer oder als Sachverständiger, dann ist es ein faires Verhalten, alle Leute auf die Eventualitäten mal hinzuweisen, dass man sagt, nach den Versicherungsbedingungen XY hast du damit zu rechnen, weil das ist versichert, das ist nicht versichert, warte aber ab. Dann weiß aber auch der Handwerker, okay, hier brauche ich nicht anfangen, IPIA den nächsten Sommerurlaub schon zu planen. Ne? Weil dann weißt du auch, okay, die Spaßbremse kennt sich ein bisschen aus, der setzt den Rotstift gleich an. Ne?
Ja, cool. Sag nochmal, dein Podcast, wie heißt der nochmal?
Sachverstand. Schadenfreude
und?
Also Schadenfreude und Sachverstand.
Schadenfreude und Sachverstand.
War auch so ein bisschen darauf bezogen,
ja, okay,
dass ich mich über jeden Schaden freue.
Ja. Du schon, ja. Ja, ja, cool. Ja, Stefan, ich danke dir und jeder, der jetzt noch ein bisschen mehr von dir hören will, der geht einfach mal in die Podcast-App und gibt Schadenfreude und Sachverstand ein.
Ja, würde ich mich natürlich freuen.
Und wird natürlich einiges von dir hören und ich fand das wirklich, wirklich cool. Es hat jetzt ja nicht unmittelbar so jetzt den Impact für den Versicherungsmakler, aber es ist halt einfach informativ. Es du bringst das locker rüber. Und ich sehe natürlich hier auch die Vertriebsimpulse, weil du hast natürlich mit dem, was du jetzt beschrieben hast, auch was die Wahrnehmung auf Seiten der Versicherungsnehmer angeht, finde ich, ist das halt einfach nochmal ein guter Impuls, auch im Bestand als Makler nochmal wieder zu schauen, wie ist denn eigentlich das Know-how? Also auch sich mal zu überlegen, kann ich vielleicht mal eine Informationskampagne machen, ne? Einfach einfach meinen Kundenbestand mal aufzuschlauen, ne? So nach dem Motto, hey, du hast dies und das und jenes, übrigens, das heißt nicht, dass das und das ist und daraus ergibt sich am Ende auch wieder neues Geschäftspotenzial, ne? Das und wie du sagst, du kriegst ja gute Bewertung für Leistungsablehnung. Und ich glaube auch, dass wenn du als Versicherungsmakler jetzt mal aktiv reingehst und sagst, hey Leute, ich wollte euch einfach mal aus gegebenen Anlass drauf aufschlauen, ne, jetzt gibt's ja gerade wieder ein großes Wetterereignis, weiß gar nicht wo, aber wo so eine Windhose durchgegangen ist, dass man da nochmal drauf hinweist und sagt, hey übrigens, ne, wenn du das versichert hast, dann heißt das übrigens das und nicht das, ne, also und dann kann ich mir auch vorstellen, dass das durchaus ja einen positiven Effekt hat, dass der ein oder andere Kunde vielleicht sagt, hey, voll cool, mein Makler hat mich nochmal genau darauf hingewiesen. Bedeutet für mich vielleicht, ich muss jetzt nochmal ein Upgrade machen, aber am Ende ist es ja smart und vielleicht von Kundenseite auch dann wohlwollend entgegengenommen, wenn man einfach da ja nicht schweigt, sondern einfach
Informationsfluss. Ich hatte, glaube ich, gestern oder vorgestern einen LinkedIn-Beitrag bei dir gesehen, von wegen, wo ich dich völlig für abfeier, weil ich das nämlich genauso sehe. Da ging es darum, dass Vertrauen verkauft wird. Oder Gefühle verkauft wird. Und genauso sehe ich das eigentlich auch, auch wir als Sachverständige. Sicherlich kann ich jetzt rausgehen und dem Kunden mehr oder minder, also meinem Auftraggeber, je nachdem, wer das auch ist, gerade die Privatleute, sind natürlich mit Fachregeln und normativen Wortlauten oder Vorgaben oder diese Worthülsen oder Wortmonster völlig überfordert. Das ist auch ein Punkt, wo ich sage, ich glaube, Vertrauen erbaut man sich damit auf, indem man Dinge erklärt, die man verstehen kann, die man nachvollziehen kann. Ich habe das ganz am Anfang auch, diesen Fehler, jetzt sind wir wieder bei den Sachverständigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Maklern oder bei den Verkaufs- oder Vertrieblern genau das Gleiche ist. Man ist natürlich irgendwann mal in seinem, ich sag mal, gerade wenn du ein Studium im Ingenieurswesen gemacht hast, dann bist du voll mit Fachbegriffen. Dann rennst du raus in die Welt und dann werden diese Dinge für dich zur Selbstverständlichkeit. Das heißt also, du schmetterst den Leuten irgendwas um die Ohren und die verstehen es überhaupt nicht. Und ich habe natürlich sehr, sehr viele Kunden, die dann gesagt haben, ja, war interessant, aber ich habe nichts verstanden. Und meine Frau hat irgendwann mal gesagt, lange, das geht so nicht weiter. Also entweder du erklärst mir das jetzt mal, damit ich das verstehe und so können wir dann auch dein Gutachten rausgeben. Das heißt, damit habe ich mir mein Vertrauen aufgebaut. Und wenn ich heute in den Ortstermin rausgehe und den tatsächlich darstellen kann, wie sich das kausal zusammen, dann verkaufe ich Vertrauen und gleichzeitig verkaufe ich auch ein Gefühl der Sicherheit. Und darum geht es ja auch in eurem Job. Also nicht nur in unserem Job, dass wir Sicherheiten verkaufen, sondern ihr sollt ja auch Sicherheiten verkaufen. Und da kann man auch ruhig mal sagen, du, das ist eine Sicherheit, die dir kein Versicherer anbieten wird. Also da kannst du suchen und gucken, da bist du keinen finden. So, und ich meine, auch da sind wir jetzt ganz ehrlich. Jetzt mal auch ein Erlebnis aus einer Kumulschadensituation, wo ich der Versicherungsnehmer mir sagte, ja, ich verstehe das gar nicht, bei Ihnen wird das hier abgelehnt, mein Nachbar von wegen, der hat alles schon bezahlt bekommen. Und das ist eine ganz andere Versicherung. Also so ein Standardsatz, wo ich dann Satz, den ich da gehört habe. Ich bin rausgegangen und musste mir schon eigentlich schmunzeln, weil den Nachbarn, den er benannt hat, von wegen, da hatte ich nämlich den nächsten Ortstermin, weil ich durch die ganze Straße durchgegangen bin. Das war ihm natürlich peinlich. Das heißt also, du siehst, dass selbst die Versicherungsnehmer auch mal mit falschen Informationen versuchen, den anderen gegenüber irgendwie einzuschüchtern oder sich zu übervorteilen. Ja, deswegen sage ich ja, man kann das nicht immer nur auf eine Gruppe ausweiten. Aber nichtsdestotrotz sehe ich tatsächlich da Potenzial drin, wenn man sich Vertrauen erarbeitet und ein sicheres Gefühl verkauft. Weil es ist ja so, gehen wir jetzt mal von der anderen Seite aus. Die Leute, die einen Versicherungsvertrag abschließen, Und die wissen ja genauso wenig wie bei uns im Sachverständigenwesen, was anerkannte Regeln der Technik sind oder was Regeln der Technik sind oder was Empfehlungen oder Merkblätter sind. Das heißt, klar kann ich die damit zutexten, aber es ist wesentlich schlauer von wegen, wenn ich die Inhalte einfach meinen einfachen Worten wiedergebe und sage, du pass mal auf, also wenn wir das machen, dann kannst du davon ausgehen, ist das versichert, aber das andere nicht. Und wenn du das noch zusätzlich haben willst, dann sollte man vielleicht gucken. Jetzt habt ihr als Makler sogar noch den Vorteil, ihr könnt ja in den Produkten auch noch wählen. Ja, das heißt also, wenn du siehst, die Pfefferminzia von wegen hat die unbenannten Gefahren und hat da was, was sich die Starkregensituation nicht explizit ausgeschlossen, ja, yippie-yay. Während aber die Zitronia sagt von wegen, nee, also nur bei uns der Starkregen mit Überschwemmung, ne? Also Oberflächenwasser.
Ja.
Also da kann möglich werden. Und diese Idee, die du da gesagt hast, auch da denken wir drüber nach, nicht nur Seminare in unserem Haus immer anzubieten. Wir hatten das jetzt zum Beispiel mit einer Hausverwaltung gemacht, wo es dann um die Leitungswasserschäden geht. Und ich glaube, für Versicherungsnehmer ist das auch eine ganz, ganz interessante Sache, wo man mal sagt, jetzt wird mal ein bisschen Aufklärungsarbeit gemacht. Da kann man sich ja dann auch Leute einladen, die nicht verkaufen, so wie die Sachverständigen hier.
Genau, so ist es, ja. Und fürs Vertrauen wird es auf jeden Fall wertvoll sein und eine große Masse der Kunden wird wahrscheinlich dann auch für sich nochmal verstehen und entscheiden, ja gut, dann muss ich halt pro Jahr nochmal x Euro mehr ausgeben für meine Gebäude- und Hausratversicherung oder sonst was, aber dann weiß ich halt, dann habe ich wirklich ein gutes Paket, ne? Und weil da sind offensichtlich ja immer noch genug Verträge auch unterwegs, die noch keinen Elementarschutz haben oder sonstiges, ne? Und,
auf jeden Fall.
Ja. Ja, ja, also da Potenzial sehe ich da noch reichlich. Aber klar, es ist natürlich erstmal einfacher als Makler zu sagen, ja, ich mache halt meine Neukundenakquise und fange dann erstmal mit dem großen Zeug an, bevor ich jetzt im Bestand darum arbeite. Aber ja, gerade wenn man irgendwann mal das Thema Verkauf auch anstrebt und so, sehe ich ja schon auch die Notwendigkeit, den Bestand in Schuss zu haben, damit der Wert entsprechend.
Das ist ja auch die Mundpropaganda, die dann im Grunde genommen für euch spricht, weil wenn der zufriedene Kunde wieder Werbung für euch macht, ist das natürlich immer was anderes, als wenn der enttäuscht irgendwie durch die Weltgeschichte rennt.
Ja, richtig. Ja, richtig, ja. Ja, und das ist ja dieser psychologische Effekt auch, ne? Also, wenn du anfängst, deine Kunden aufzuschlauen, dann hast du ja folgenden Effekt. Irgendwann bei jedem Stammtisch, Fußball gucken, abends Bier danach, kommt ja irgendwann mal, ne, jetzt ist halt wieder Großschadenereignis und dann wird ja mal drüber gesprochen, auch auf Versicherungsnehmerebene, ne, wie, oh, hast gesehen, ja krass, puh, ja, ein Glück, ich habe das versichert. Ja, bist du dir sicher? So, und dann kommt dein Kunde, der aufgeschlaut ist und sagt, ja, bist dir sicher, dass du es versichert hast? Auch ausreichend? Ja, wo willst du es denn wissen? Ja, ich habe hier gerade eine Info von meinem Versicherungsmakler bekommen, der hat mich da mal aufgeschlaut. Das ist gar nicht so, wie wir immer denken. Weißt du, also denn hast du auf einmal so einen Klugscheißer da draußen laufen für dich, der halt für dich quasi Werbung macht. Ne? So, das ist ja nicht zu unterschätzen.
Auf gar keinen Fall. Und, weil ich sag mal, jeder möchte ja gerne wahrgenommen werden, dass er nicht dumm ist.
Genau, richtig. Ja, so. Und wenn du dann derjenige bist, der denen das Futter für die Stammtischparolen dann gibt, hast du am Ende ja wieder an deinem Status, an deiner Wahrnehmung 100%. Gearbeitet als Makler.
Also bin ich auch hundertprozentig dabei.
Genau. Ja, cool. Alles klar. Stefan, nochmal vielen Dank. Ich glaube jetzt knapp eine Stunde. Ich glaube jetzt reicht's.
Ich hoffe, wir haben keinen gelangt.
Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich denke nicht. Aber wie gesagt, wer noch mehr wissen will, der hört einfach mal in deinen Podcast rein. Und
wie sieht's denn aus? Ansonsten kann ich dich denn auch mal einladen zum Podcast, von wegen, damit du mal so richtig abnölen kannst über die Regulierer und Sachverständigen? Das hört sich gut an. Dann würde ich sagen, dann bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt. Ich würde mich nämlich echt mal freuen, auch mal aus eurer Perspektive unsere Bewertungen zu sehen und zu hören, damit man weiß, was man besser machen kann.
Ja. Ja? Das machen wir doch.
Perfekt.
Alles klar. Dann vielen Dank und ja, an die Zuhörer, wenn du bis hier dabei geblieben bist, dann auf jeden Fall danke und denk dran, bewerte uns, teile uns und dann freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal.
Genau so machen wir das. Tschüss.